Auch ich als Antidiskriminierungstrainerin diskriminiere tagtäglich wahrscheinlich und ich möchte das auch nicht, aber ich muss mich immer wieder auf diesen Weg machen und immer wieder neu dranbleiben.
Herzlich willkommen bei Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast für Sport und körperliche Aktivität. Jetzt schon in der 9. Episode der 4. Staffel. Danke für eure Treue beim Zuhören. Sport verbindet, so heißt es zumindest oft, und tatsächlich entstehen im Sport Begegnungen, Gemeinschaft, Emotionen und hoffentlich schöne und unvergessliche Momente. Gleichzeitig wissen wir aber auch, nicht alle Menschen erleben Sport auf dieselbe Weise. Während sich manche selbstverständlich willkommen fühlen, erleben andere Ausgrenzung, Vorurteile oder Barrieren. Manchmal ganz sichtbar und offensichtlich, manchmal ganz subtil. Genau deshalb wollen wir uns heute mit einem Themenkomplex auseinandersetzen, der wichtiger kaum sein könnte, der Diversität und Antidiskriminierung im Sport. Und wie Vielfalt selbst wird auch diese Folge bunt, vielseitig und perspektivenreich, so hoffe ich zumindest. Einige wichtige Schlagworte fließen ein, nämlich Inklusion und Teilhabe, Sprache und Kommunikation, Sichtbarkeit und Respekt. Wir möchten sehen, wie ein gesundes Miteinander im Sport gelingen kann, denn Vielfalt ist längst kein Randthema mehr, sie ist Realität. In Vereinen, auf Tribünen, in Teams, in Verbänden und überall dort, wo Menschen gemeinsam Sport erleben. Unsere Gästin bringt wahnsinnig viel Expertise in diesem Feld mit sich. Sie ist studierte Sportwissenschaftlerin und Sportpsychologin, systemische Beraterin und Antidiskriminierungs- und Diversity-Trainerin. Sie begleitet bei den Albatrossen von Alba Berlin SpielerInnen, TrainerInnen, Eltern von JugendspielerInnen und andere Personen sportpsychologisch, also in Sachen Kommunikation, Rollenverständnis oder dem Klassiker, dem sportlichen Druck. Schön, dass du da bist und guten Tag, Elisa Lierhaus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung und dass ich hier dabei sein darf heute.
Super. Elisa, wie bist du eigentlich zur Arbeit im Bereich Antidiskriminierung und Diversity im Sport gekommen? Das ist ja durchaus eine gewisse Nische.
Ja, ich würde mir immer wünschen, dass es gar nicht mehr so eine Nische ist, weil wie der Eingangstext von dir ja auch schon so schön gesagt hat, es ist ja eigentlich gelebte Realität sozusagen. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und natürlich eben auch im Sport. Und ich würde so sagen, mein Weg dahin war eigentlich so meine eigene Sport, vielleicht ein bisschen Leistungssportkarriere und da eben zu merken, es reicht halt irgendwie oft doch nicht aus, dass ich irgendwie einfach genauso teilhabe wie meine Freundinnen, mit denen ich den Sport sozusagen ausgeübt habe, sondern da gab es immer noch mal diesen einen Unterschied oder dieses eine Gefühl von, irgendwie werde ich nicht mitgemeint oder ich werde ganz explizit gemeint, also sprich eigene Diskriminierungserfahrungen eben auch im Sport, wo ich mich eigentlich nur entfalten und ausleben wollte, wo ich irgendwie gut drin war und ja, da doch immer wieder Unterschiede kamen und ich habe, glaube ich, um das abzukürzen, irgendwann so gemerkt, ach, irgendwie, es macht mich schon wütend, aber immer nur wütend sein ist ein bisschen anstrengend und wie kann ich damit anders umgehen und ja, also ich glaube, meine andere Stärke ist, dass ich einfach, glaube ich, sehr guten Draht habe, viel Empathie mitbringe, gut mit Menschen arbeite auf unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichsten Bereichen. Und dann habe ich gedacht, in dem Bereich muss es doch auch was geben. Ich möchte irgendwie selber mehr Wissen haben und ich möchte aber auch das Wissen irgendwie teilen, weil ich eben schon daran glaube, dass im Kern die meisten Menschen irgendwie eigentlich gut sein wollen, niemand wirklich absichtlich diskriminieren möchte und trotzdem passiert es eben. Und darauf zu schauen und zu gucken, warum ist das so und wie können wir uns irgendwie da nochmal besser begegnen, war so mein Anspruch, sage ich jetzt mal. Und das hat mich dahin gebracht, neben den anderen Tätigkeiten, die ich schon ausgeführt habe, eben im sportpsychologischen Bereich, da auch in der Antidiskriminierung tätig zu werden und das auch tatsächlich zu verknüpfen, weil auch das, wie gesagt, schnell gemerkt, passiert nicht nur in irgendwelchen Teilbereichen, sondern natürlich auch im Sport. Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft. Also dementsprechend haben wir auch dort Themen im Bereich der Antidiskriminierung oder der Diskriminierung.
Was bedeutet für dich Gesundheit im Sport über die rein körperliche Ebene hinaus?
Ja, genau. Ich glaube, wenn wir über Gesundheit sprechen, dann denken wir sofort irgendwie an den körperlichen Bereich. ne, warum machen wir Sport, um da eben fit zu bleiben? Und dann kommt aber auch ganz schnell der psychische Bereich, das ist dann sozusagen der Bereich meiner sportpsychologischen Tätigkeit, dass wir auch da mehr und mehr merken und auch mehr Beispiele haben, die einfach den Sportler oder die Sportlerin ganzheitlicher sozusagen betrachten, eben nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch sagen, da steckt natürlich logischerweise ein ganzer Mensch dahinter, der auch Themen auf anderen Ebenen hat, ne, eben nicht immer nur auf körperlicher Ebene, sondern ganz entscheidend für Leistungen sind eben auch Themen wie psychische Gesundheit, aber auch die Ebene der sozialen Eingebundenheit. Also es ist ja oft, wie Menschen eigentlich in den Sport kommen. Nicht, weil sie es nur per se aus sich heraus tun wollen, sondern weil sie sich in Gemeinschaft erleben wollen. Dann vielleicht auch entdecken, dass sie vielleicht auch darin gut sind oder sehr, sehr gut sind. Aber das passiert ja alles nicht in einem abgeschlossenen Bereich. Und das ist für mich, also eigentlich ist für mich Gesundheit oder auch Gesundheit im Sport so eine ganzheitliche Betrachtung auf mehreren Ebenen. Und irgendwann kommt auch so eine strukturelle Ebene dazu, die eben auch ganz entscheidend dafür ist, bleibe ich dann auch, also finde ich überhaupt in den Sport, aber bleibe ich dann auch dementsprechend da, weil ich mich gesehen fühle in all meinen Facetten, also mich als Mensch sozusagen dort auch erleben darf, teilhaben oder teilnehmen darf. Und ja, das ist so für mich sozusagen die Betrachtung von Gesundheit im Sport. Ich glaube, das war die Frage, ne?
Ja, ganz genau. Super. Jetzt machen wir mal den Fächer auf, das gesamte Potpourri und hangeln uns mal so an einigen Begriffen entlang. Wir haben eben schon das Wort Diskriminierung angesprochen. Du hast von eigenen Diskriminierungserfahrungen auch berichtet. Aber was ist eigentlich Diskriminierung und in welchen Formen kann das auftreten?
Also Diskriminierung, wenn man irgendwie vielleicht so eine Definition ranziehen möchte, ohne dass ich sie jetzt ganz exakt zitieren kann. Aber eigentlich geht es bei Diskriminierung um eine Ungleichbehandlung von Menschen oder auch ganzen Gruppen aufgrund von Merkmalen, die sie vielleicht mitbringen. Sei es zum Beispiel das Aussehen, Alter, sexuelle Orientierung, die Herkunft, die Sprache, Religion und so weiter und so fort. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht alle Merkmale richtig genannt, sind aber sozusagen auch unter denen gefasst, im zum Beispiel Antidiskriminierungsrecht oder auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ja, und aufgrund dieser Merkmale Ausschluss, schlechter Stellung oder eben halt dementsprechend auch Diskriminierung zu erfahren, das beschreibt eben das genau, weil da geht es eben dann darum zu sagen, es ist jetzt nicht aufgrund von, es betrifft uns alle, sondern aufgrund von, wie gesagt, diesen Merkmalen, die wir als Menschen mitbringen, die wir nicht sozusagen wegmachen können und auch nicht sollten oder wollen, und aufgrund dessen eben weniger Teilhabe zu haben, weniger Zugänge zu haben, strukturell, institutionell benachteiligt zu werden, das ist halt sozusagen der Kern von Diskriminierung. Und der passiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir kennen, glaube ich, so die direkte, das ist so in der individuellen Interaktion miteinander. Das ist mal ein blöder Witz sozusagen. Es ist aber eben auch eine ganz klare Beleidigung, bis hin zu auch tödlichen Angriffen, also es ist, bleibt auch nicht nur sozusagen im Kleinen, das Kleine würde schon ausreichen. Auf dieser Ebene kennen wir es, glaube ich, und können es relativ schnell greifen. Und dann gibt es oft noch die Ebene, die für uns ein bisschen schwerer zu greifen ist. Zum einen institutionell, also wenn sozusagen Institutionen, und da kann zum Beispiel eben auch der Sport oder der Sportverein oder Sportverbände so eine Institution sein, wenn da sozusagen gelebte Praxis oder Regeln oder Zugänge sozusagen dafür sorgen, dass nur eine bestimmte Gruppe an Menschen wirklich teil oder voll und ganz teilhaben kann. Wenn es Regelungen gibt, die eben Zugänge erschweren, das ist sozusagen auf der institutionellen Ebene zu verstehen. Und dann gibt es nochmal wie so eine übergeordnete Ebene und die ist wirklich schwer zu greifen und auf der müssen wir aber, wenn wir wirklich an Diskriminierung ran wollen, auch im Sport ran, weil das ist so die stärkste, die strukturelle Ebene, von der wir immer mal wieder sprechen. Die ist oft nicht so einfach zu greifen, aber total wichtig zu verstehen, weil da geht es wirklich um darum, wer sitzt sozusagen, an welcher Machtposition, wer trifft Entscheidungen, wer ist repräsentativ sozusagen, wer wird gesehen, wer wird sichtbar gemacht und wer wird eben auch unsichtbar gemacht und das eben auf so einer übergeordneten Ebene und das ist schwer manchmal zu greifen, aber sehr, sehr wichtig zu verstehen.
Also ich nehme schon mal ganz, ganz viel daraus mit. Implizit nehme ich natürlich als allererstes mal mit, dass wir Menschen alle total vielfältig sind, auch wenn es auf den ersten Blick oder gewissen Stereotypen vielleicht gar nicht erkennbar ist. Zweitens nehme ich schon mal mit, Diskriminierung kann höchst persönlich sein, kann institutionell sein, also in einem übergeordneten Rahmen, in dem wir uns im Sport natürlich auch beispielsweise fragen müssen, wie ist die Repräsentanz beispielsweise bei Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort. Jetzt will ich aber nochmal den Bogen ziehen zu vielleicht typischen Situationen im Sport, in denen Menschen sich ausgegrenzt fühlen könnten. Welche typischen Situationen gibt's da vielleicht, die passieren, vielleicht auch unbewusst passieren?
Genau, ich glaube, das Unbewusste ist an der Stelle auch total wichtig, weil, wie gesagt, im Normalfall wollen wir einander gar nicht ausschließen oder dafür sorgen, dass Menschen Ausschluss erfahren, aber trotzdem eben zu verstehen, dass auch ohne diese böse Absicht das eben passiert und auch Auswirkungen haben kann. Und das können so Dinge sein wie, welches Beispiel fällt mir da gerade ein? Zum Beispiel, es gibt irgendwie ein gemeinsames Fest oder es gibt irgendwie ein Mittagessen. Ich darf es jetzt gerade bei meinen Profiteams erleben, die ich irgendwie so mitbetreue. Welche Form von Essen haben wir da? Haben wir eine Vielfalt von Essen? Haben wir da sozusagen Menschen auf dem Schirm, die vegetarisch, vegan, das haben wir mittlerweile so ein bisschen drin, aber wie sieht es zum Beispiel mit anderen Dingen aus? Das ist so ein kleines Beispiel, wirklich ein Mini-Mini-Beispiel, aber du hast es auch ein bisschen angesprochen, wer ist denn eigentlich sozusagen in meinem Verein sichtbar? Also, ne, wie sieht's aus mit dem bösen Wort der Frauenquote? Komme ich da rein und fühle mich irgendwie auch repräsentiert und irgendwie auch gesehen? Sozusagen sehe ich mich da auch in diesem Verein oder fühle ich mich da immer so ein bisschen wie so ein kleines Einhorn und wenn ich ein Thema habe, kann ich das überhaupt auch ansprechen? Wird es auch gehört? Wird es verstanden? Also das sind, glaube ich, eher so die ich sag mal, unterschwelligeren Auswirkungen davon, wenn wir Vielfalt nicht als das betrachten, was es ist, beziehungsweise das immer eher so ein bisschen repräsentativ und an der Oberfläche machen. Ne? Der Sport, finde ich, hat ein absolutes Potenzial, hat eine starke integrale Kraft, aber wir kratzen, finde ich, immer so ein bisschen da an der Oberfläche und tun immer so ein bisschen so, als ob der Sport per se inklusiv und einladend und wir können alle mitmachen ist. Und wenn wir da so ein bisschen anfangen zu kratzen, dann sehen wir halt dann doch ganz schnell, so einfach ist es halt nicht. Und nur Haltung alleine reicht halt nicht, wenn sozusagen die Strukturen oder die Wirkweisen nicht der Haltung entsprechen.
Jetzt wissen Stammhörerinnen und Stammhörer, dass ich ein übergewichtiger, mittelalter, weißer Mann bin. Und tatsächlich, wenn wir über Institutionelles nachdenken, stelle ich zum Beispiel immer wieder fest, wenn wir versuchen, Menschen für Sport zu gewinnen, sieht man auf Fotos zum Beispiel gerade nicht übergewichtige Menschen beispielsweise. Man sieht selten People of Color, man sieht selten Menschen beispielsweise mit Behinderungen oder Ähnliches. Das ist genau das, was du ansprichst, nehme ich an.
Ja, genau. Also wie ist sozusagen unsere Webseite aufgebaut? Wie zugänglich ist sie? Genau, wie du gerade gesagt hast, wer ist denn darauf auch sichtbar? Ne? Also wir wollen alle ansprechen und wenn ich dann mir zum Beispiel Angebote anschaue zu wirklich tollen Aktionen, tollen Events und ich gucke mir dann ganz schnell irgendwie, wie gesagt, diese Plakate an oder auch die Sprache, die verwendet wird, wie einladend ist das denn eben? Wie vielfältig einladend ist das Ganze dann eben noch auf dieser Ebene? Ne? Das ist so dieses, nicht nur das zu meinen, sondern auch sich zu hinterfragen, an welchen Stellen repräsentieren wir das auch wirklich. Ne? Und wie gesagt, das ist oft mit gemeint, aber wir kennen dieses so mit gemeint, ist halt dann doch nicht bis zum Ende durchgeführt. Und wer fühlt sich dann da auch wirklich angesprochen? Oder wohin spreche ich denn die Einladung aus? Ich höre auch oft immer wieder, ja, wir würden gerne mehr Personen haben, ne, das vielfältiger gestalten, aber die kommen dann einfach nicht. Und ich frage dann oft, na, in welche, also wo habt ihr denn die Einladung hin ausgesprochen? Nur auf eurer Website? Oder geht ihr ganz gezielt zum Beispiel auf Communities zu, auf Initiativen, auf Netzwerke zu, die ganz viel Expertise haben, wo sich Menschen eben treffen, die ihr eigentlich gerne einladen wollt, die aber sich nicht sozusagen unbedingt immer eingeladen fühlen, weil sie sich dort eben nicht gesehen oder repräsentiert fühlen. Also da auch nochmal diese 3 Schritte mehr zu machen und nicht dabei zu bleiben und zu sagen, na, wir haben es doch versucht, wir haben doch eingeladen und es ist einfach nur keiner gekommen. Sich dann eben zu fragen, warum ist denn keiner gekommen und wie können wir das beim nächsten Mal vielleicht noch besser gestalten?
Jetzt haben wir uns selber eine schöne Brücke gebaut zum nächsten Begriff, der in dem Kontext wahnsinnig wichtig ist, nämlich Barrieren. Welche Barrieren siehst du, die aktuell im Zugang zu Sport bestehen, beispielsweise für Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung, queere Personen? Was schlägt dir da so entgegen? Welche Barrieren kommen auf dich zu?
Genau, die Brücke ist eigentlich schon ein bisschen das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wir wollen eigentlich gerne und wir meinen eigentlich alle mit, ist dann oft in der gelebten Praxis. Ich kann mal so eigene Beispiele so aus meinen Vereinen oder wo ich so ein bisschen tätig bin oder Sport erlebe. So, das Einfachste ist so, wir denken schnell an so physische Barrieren, ne? Auch das ist schon ein Zeichen, wo ich mal sage, ja, und wie haben denn jetzt Menschen zum Beispiel im Rollstuhl dann eigentlich auch wirklich Zugang? Wie einfach, wie schwer wird's gemacht? Und ist es auch nicht immer, also wird es auch immer so betrachtet als ein, oh, jetzt müssen wir noch mal was Besonderes tun, oder wird's halt wirklich einfach per se mitgedacht und es ist eben nicht in Anführungsstrichen dieser Sonderfall. Das ist so, ich glaube, so die klassische Barriere, an die wir denken. Und dann ist für mich aber eben auch Barriere, ja, wirklich so diese, ich muss es nochmal sagen, also diese Repräsentanz, also wie verstanden fühle ich mich eigentlich? Jetzt komme ich vielleicht als queere Person und sage, ich möchte jetzt gerne da meinen Sport ausüben. Sind denn da auch andere queere Personen oder werden zumindest queere Perspektiven wirklich in all ihren Facetten mitgedacht, sei es von der Toilettenbenutzung bis hin zu, wie gehen wir eigentlich grundsätzlich mit den Themen um, wie sind zum Beispiel Formulare, also da gibt es so ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten und die zeigen aber ganz schnell, wie offen sind wir denn wirklich, beziehungsweise wie gut haben wir wirklich das Thema verstanden oder sind zumindest auf dem Weg, ne? Also das ist irgendwie mir auch wichtig zu sagen. Wir können nicht immer sofort alles gleich umsetzen, das ist mir total bewusst. Aber so dieses Zeichen dahin setzen zu sagen, wir sind da dran. Also ich finde es zum Beispiel auch total schön, wenn ich irgendwo hinkomme und gesagt wird, bei diesem Thema sind wir irgendwie gerade noch auf dem Weg. Wir haben das auf dem Schirm. Wir können es zum Beispiel, keine Ahnung, baulich noch nicht direkt umsetzen, aber wir versuchen alternative Lösungen. Oder wir machen uns auch ganz ehrlich und ganz transparent und sagen, hier haben wir echt noch eine Lücke und das haben wir noch nicht gut umgesetzt. Also auch so mit diesem Thema und vielleicht auch mit möglichen Defiziten umzugehen, macht schon total viel die Tür auf. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mit das Wichtigste, sich da gehört und gesehen zu fühlen auf unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichsten Beispielen.
Du hast es jetzt schon angesprochen, welche kleinen Veränderungen kann man vielleicht in Vereinen machen, vielleicht auch als Trainerin oder Trainer, Übungsleitende, um ja vielleicht auch einen sichereren oder einen geschützteren Raum zu schaffen, um eben ja Schutz vor Diskriminierung und Gewalt auch zu geben, auch so ein Begriff, den wir heute noch nicht benutzt haben?
Also ich glaube, ich finde, auch da gibt es wahrscheinlich unterschiedlichste Ansätze, aber so das eigene Wissen nochmal kritisch zu hinterfragen, also wo stehen wir denn, wie gesagt, auf Vereinsebene, aber dann eben auch individuell als Trainer, als Trainerin, als Übungsleiterin, wie bin ich denn mit diesen Themen eigentlich unterwegs? Habe ich mich dazu schon mal irgendwie ein bisschen fortgebildet, geschult? Also das auch wirklich ernst zu nehmen und wie gesagt nicht dabei zu bleiben, zu sagen, ich habe doch eigentlich eine gute Haltung. Der Sport per se ist ja eigentlich auch schon was Tolles in dem System, in dem ich mich befinde, sondern auch da die Unterschiedlichkeiten zu verstehen. Und ich finde, Veränderung fängt immer bei einem selber so ein bisschen mit an, neben natürlich auch strukturellen Veränderungen, die wichtig sind, eben sich da auch selber gerade jetzt als Übungsleiterin oder als Trainerin wirklich zu hinterfragen und zu sagen, wo habe ich denn so meine Bilder her, wo ist meine eigene Positionierung, wie ist meine eigene Aufstellung eigentlich und wie blicke ich sozusagen aus dieser Perspektive auf die Person, mit denen ich dann potenziell mich in der Halle oder auf dem Platz befinde. Und ja, wie ist da eigentlich, wie ist es da sozusagen um mein Wissen beschert? Und mache ich da einfach auch nochmal die Schritte, wie für welche Sprache verwende ich für die Zielgruppe, mit der ich arbeite, wie einschließend oder eben auch ausschließend ist sozusagen diese, wie gehe ich aber auch vor allem damit um, wenn mal etwas passiert, also wie gehe ich im Diskriminierungsfall einfach auch damit um? Versuche ich das dann so ein bisschen zu relativieren und irgendwie schnell einfach wegzukriegen, weil es irgendwie unangenehm ist, weil wir uns damit natürlich nicht so gerne auseinandersetzen wollen, weil es auch eine große Verantwortung natürlich ist, aber wie ernst nehme ich eben diese Verantwortung und gehe dann eben auch in so einem Fall konkret damit um? Das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig und da kann man viel ansetzen und dann vielleicht auch nochmal so auf Vereinsebene. Ich erzähle jetzt gerade so ein bisschen durcheinander, merke ich, aber ich hoffe, man kann mir trotzdem folgen. Auf so Vereinsebene, welche Strukturen haben wir dort aufgebaut? Welche Beschwerdestellen gibt es? Welche Verfahren zu Meldungen haben wir? Wie sind die eigentlich in unserem Kontext aufgebaut? Wie sieht unser Ehrenkodex aus? Viele Vereine haben einen Ehrenkodex. Wenn wir die uns anschauen, dann steht da oft nicht explizit was von Diskriminierung oder Antidiskriminierung drin. Also wie können wir auch auf diesen Ebenen nochmal, es passiert dann zwar auf Papier, aber Papier ist natürlich irgendwie auch wichtig, um dann auch ins Handeln zu kommen. Also wie sieht es da aus? Und da kann man schon erste Ansätze, glaube ich, sich rausnehmen. Wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, Sensibilisierung und Trainings auf allen Ebenen in so einem Verein.
Jetzt würde ich da gerne nochmal nachhaken. Was macht das eigentlich mit Menschen, wenn Diskriminierungsereignisse einfach so abgetan werden?
Zum einen fühlen sich Menschen, wie gesagt, nicht gesehen. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen und auch nicht ernst genommen im Zweifel, nicht repräsentiert. Aber es hat natürlich auch gerade gesundheitliche Auswirkungen, weil Diskriminierung, und da gibt es zum Glück mehr und mehr Forschung dazu, nicht, dass es nicht vorher auch schon von Betroffenen gewusst worden ist, aber wir brauchen ja auch immer sozusagen die Zahlen und die Daten dazu. Und Forschung sagt da ganz, ganz, ganz klar, dass Diskriminierung wie ein dauerhafter Stress erlebt wird. Und ich glaube, die Stressforschung kennen wir mittlerweile gut genug, die aufzeigt, dass gerade der dauerhafte, der schlechte Stress sozusagen, der Distress, krank macht auf vielen Ebenen, ne, körperlich, aber eben auch auf mentaler Ebene. Also viele mentale Krankheiten sind auch auf Stress, unter anderem auf Stress, vor allem auf den dauerhaften Stress mit zuzuführen. Und gerade bei Diskriminierung entsteht ja unter anderem dadurch, dass er so unvorhergesehen passiert, dass er so dauerhaft erlebt wird. Ne? Also es ist wie so eine dauerhafte Anspannung, in Räume zu treten, in denen ich nicht gesehen werde oder vielleicht potenziell nicht mitgedacht werde. Immer diese Hab-Acht-Stellung sozusagen mitzunehmen und nicht zu wissen, wann kann vielleicht wieder was passieren, ein Spruch, ein Witz oder vielleicht eben auch was, noch was viel, viel Schlimmeres. Und das löst auf jeden Fall sehr viel aus und macht Menschen krank.
Jetzt wollen vielleicht diejenigen, die genau das nicht wollen, die nicht diskriminieren wollen, die vielleicht bewusst auch damit umgehen wollen, vielleicht haben die aber auch eine gewisse Angst, etwas falsch zu machen. Kann man die haben? Muss man die haben? Braucht man die haben?
Es ist, glaube ich, sehr menschlich, die zu haben. Ich glaube, das bringen wir alle mit. Wie gesagt, wir sind alle, und das ist, glaube ich, so, und das hat mich irgendwie total entlastet, zu sagen, gar nicht davon auszugehen oder zu versuchen, das zu negieren, zu sagen, ich bin per se ein nur guter Mensch, sondern wir sind alle so, ne, wir haben das irgendwie alle, wir bringen das alle mit, wir diskriminieren alle tagtäglich. Das ist erstmal so. Und ich glaube, über dieses Verständnis zu kommen, zu sagen, aber da möchte ich natürlich nicht bleiben, das ist natürlich nichts Gutes, aber ich verstehe, dass das erstmal passiert und hole mich da aus so einer eigenen, vielleicht unguten Anspannung raus, ständig alles richtig machen zu müssen, was nicht funktionieren wird, aber der Weg ist dahin, ist, glaube ich, total wichtig. Und überhaupt auch anzufangen und sich da nicht aus der Verantwortung rauszunehmen und zu sagen, okay, aber ich habe es doch eigentlich nur gut gemeint. Ne? Also das ist ja oft was auch, was in Diskriminierungsfällen passiert, aber da wirklich zu verstehen, die Absicht ist nicht entscheidend. Wenn ich dir aus Versehen über den Fuß fahre, dein Fuß gebrochen ist, dann kann meine Absicht die definitiv nicht gewesen sein. Wir stehen vielleicht auch total gut zueinander. Das Ergebnis ist aber trotzdem entscheidend, die Verletzung. Der Fuß ist nämlich trotzdem gebrochen, egal was meine Absicht dabei war. Und ich glaube, dieses Verständnis ist irgendwie total wichtig, um zu sagen, es geht nicht darum. Und dann bleibe ich eben auch nicht in meinem kleinen Happy Land, um mal Tupoka Ogetta an der Stelle zu zitieren, sondern mich da auch rauszubegeben und zu sagen, ich muss dafür etwas tun, um diskriminierungssensibler durch die Welt zu gehen. Und das ist auch meine Verantwortung, weil wenn ich eine Welt möchte, in der ich genau das eigentlich leben möchte, dass eben alle mitgemeint sind und das nicht einfach so irgendwo vom Himmel fällt, dann ist es doch vielleicht auch in meiner Verantwortung, mich da ehrlich zu hinterfragen und zu reflektieren, plus natürlich dann auch auf allen anderen Ebenen in denen ich sitze, ne? Also wenn ich auch irgendwo an einer Position sitze, wo ich eine Machtposition auch innehabe, also dann kann ich doch mit dafür sorgen, und das muss ich oft nicht allein tun, das ist ja das Schöne, aber ich kann doch dafür sorgen, dass ich ein Stück weit sozusagen für Verbesserungen sorge. Und ja, einfach mutig sein, möchte ich damit sagen. Da nicht stehen zu bleiben, fehlerfreundlich natürlich, aber trotzdem auch mit sich zu bleiben. Das ist ein Prozess, das ist nicht abgeschlossen. Ich mache nicht ein Sensibilisierungstraining, ich lese nicht ein Buch und dann habe ich es verstanden, sondern es ist ein stetiger Prozess, auch für mich als Antidiskriminierungstrainerin. Auch ich als Antidiskriminierungstrainerin diskriminiere tagtäglich wahrscheinlich, und ich möchte das auch nicht, aber ich muss mich immer wieder auf diesen Weg machen und immer wieder neu dranbleiben und immer wieder mir auch das Wissen drauf schaffen. Und vor allem, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, diese Offenheit dafür zu haben. Ja, es ist manchmal auch anstrengend, es macht auch manchmal keinen Spaß, weil natürlich jemanden zu diskriminieren keinen Spaß macht, aber da muss ich irgendwie einfach dranbleiben.
Dieser Satz, ich diskriminiere täglich, halt bei mir noch ein bisschen nach und bringt mich zu einem möglichen Schlüssel, um da rauszukommen, nämlich Kommunikation und Sprache. Welche Rolle spielt sensible Sprache für ein sicheres und gesundes Sportumfeld?
Ja, ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen affin, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, es ist per se nur der einzige Zugang. Für mich war es damals der Zugang, vor allem auch für mich eine eigene Sprache zu finden, auch zu verstehen, was macht denn Diskriminierung auch mit mir und wie ist Diskriminierung denn eigentlich bei mir passiert, weil, ne, auch aus, wie gesagt, zu einer eigenen Erfahrung heraus wollte mich niemand diskriminieren und es ist trotzdem passiert, und ich hatte damals keine Sprache dafür. Ich konnte gar nicht klar benennen, was ist es denn genau. Es fühlt sich nicht richtig an, so bezeichnet zu werden oder so behandelt zu werden, aber ich hatte keine Sprache, und deswegen war das, Sprache war für mich ein starker Zugang für mehr Verständnis, für mehr Sensibilität, und ich glaube, es ist auch im eigenen Lernen, aber dann auch nach außen hin, finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn ich merke, okay, wir fangen zum, und es ist vielleicht auch eins der für mich ehrlicherweise einfachsten Mittel zu sagen, ich fange auch einfach sprachlich an, da sensibler zu sein, mehr mitzudenken, mehr mitzumeinen. Mag man von Gendern halten, was man möchte, für mich ist es ein Zugang, zu sagen, das ist vielleicht im Sprachgebrauch manchmal noch ein bisschen holprig und irgendwie, aber Sprache verändert sich, Sprache ist immer im Wandel. Warum kann ich nicht dort ansetzen? Weil für mich ist es eine ganz kleine Veränderung, vielleicht eine sprachliche Veränderung, und für eine Person kann es aber ja, eine Welt öffnen und zu einer ganz starken Veränderung beitragen. Und wenn ich dieses kleine Mittel nutzen kann, sei es jetzt, wie gesagt, die Sprache und auch in der Kommunikation, dann finde ich, können wir das irgendwie alle machen. Und wie das dann ausgestaltet wird, das darf jedem selbst überlassen sein. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das hat eine Wirkung, wenn man ja sprachlich kommunikativ auf einmal anders angesprochen, anders mitgedacht und dadurch gesehen wird. Es hat einen Effekt.
Diesen positiven Effekt wollen wir gleich aufgreifen. Wie kann Sport denn gezielt genutzt werden, um soziale Gesundheit und Gemeinschaft und Wohlbefinden zu stärken?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist ja, warum wir vielleicht auch uns zusammenfinden, in Sportvereinen finden, weil wir Sport gar nicht unbedingt nur alleine für uns machen wollen oder nicht nur aus körperlichen Aspekten heraus. Das sind alles wichtige Aspekte, glaube ich, gesundheitliche Aspekte. Aber ich glaube, Sport ist einfach auch ein Ort der Gemeinschaft, des sozialen Miteinanders. Es ist ein Lernraum miteinander. Und sozusagen diese Kraft auch mitzunehmen, aber, und das ist, glaube ich, das große, große Aber, nicht aus so einer Selbstverständlichkeit heraus, wie wir bisher, glaube ich, auf den Sport geguckt haben und den Sport bisher betrachten. Er ist nicht per se integral und das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich glaube, mit diesem Verständnis, mit diesem Ansatz, mit dieser Perspektive, daran zu gehen, an Strukturen ranzugehen, wo wir schon drüber gesprochen haben, auf unterschiedlichsten Ebenen, dann können wir es, glaube ich, gut schaffen, dass der Ort mehr und mehr Begegnungsstätte sein, also ehrliche Begegnungsstätte sein kann, wo sich im besten Fall alle wohlfühlen, miteinander sein können und das, was den Sport eigentlich ausmacht, nämlich die tollen Emotionen, die wir alle erleben, egal auf welcher Ebene, sei es auf der Tribüne, sei es selber auf dem Feld, das ist ja, was wir eigentlich alle miteinander erleben wollen, was der Sport eigentlich ausmacht.
Jetzt wollen wir die Brücke noch bauen, weil wir das immer so in Gesund in Sport Deutschland machen, hin zu konkreten Sachen, die man mitnehmen kann für die Arbeit als Trainerin oder Trainer im Verein, vielleicht auch in der Vorstandsarbeit. Du hast ja das Institutionelle auch schon angesprochen. Was sind so deine Top 3 Tipps oder vielleicht auch deine Top 3 Ressourcen, auf die man zugreifen könnte, um sagen zu können, hey, jetzt mache ich einen Schritt in die richtige Richtung?
Ja, also ich glaube, ein bisschen was hatte ich schon genannt. Also vielleicht gerade so auf institutioneller Vereinsebene, auf Verbandsebene, da in die Strukturen reinzugucken und zu schauen, welche Meldeverfahren haben wir Anlaufstellen, wie sind diese Anlaufstellen eigentlich besetzt, durch wen sind sie besetzt, durch welche Perspektiven sind sie eigentlich auch abgedeckt, also wie reagieren wir sozusagen in einem Diskriminierungsfall und welche Verfahren haben wir, wen ziehen wir mit hinzu oder versuchen wir das so ein bisschen schnell irgendwie abzudecken und also zu tun, als ob es am liebsten nicht passiert ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann grundsätzlich natürlich auch zu schauen, wer ist denn eigentlich wirklich bei uns und vor allem, wer ist in welchen Positionen bei uns? Also wo findet Repräsentanz eigentlich wirklich statt? Und das ist meistens nicht sozusagen das Problem in den MitgliederInnen, vielleicht da auch schon, aber da ist oft häufig noch die meiste Vielfalt zu sehen. Aber wenn es dann sozusagen in den Entscheidungsebenen nach oben geht, wer sitzt denn da eigentlich und dementsprechend, wer bringt welche Perspektiven mit?
Die Abschlussfrage wollen wir den Menschen widmen, die sich im Sport noch nicht gesehen oder willkommen fühlen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
Mein Appell wäre, glaube ich, in die Richtung zu sagen, das ist kein Zufall, wenn du dich nicht zugehörig fühlst, wenn du dich nicht gesehen fühlst. Das hat nichts mit dir als Mensch zu tun, dass du etwas falsch machst oder dass du dich nur noch mehr anstrengen musst, sondern dass wir strukturell und institutionell noch nicht an den Punkten sind, wo wir vielleicht sein sollten, dass wir wirklich es schaffen, alle Perspektiven, alle Menschen mitzudenken und wirklich und richtig und ehrlich zu beteiligen. Und eigentlich ganz viel Kraft zu wünschen, hoffentlich WegbegleiterInnen, sogenannte Allies vielleicht auch zu finden, die du mit in die Verantwortung nehmen kannst, die dich unterstützen, denen du ganz klar sagen kannst, ich habe hier kein Sprachrohr, ich werde hier nicht gehört, ich werde hier nicht gesehen, ich brauche deine Unterstützung. Aber eben auch Communities, die unterstützen können, die diese Perspektiven aufnehmen. Roots zum Beispiel ist gerade eine Initiative, in der ich auch tätig sein darf, wo wir ganz klar vor allem auch auf die Strukturen gucken, aber eben auch Betroffene mitstärken wollen, ihnen eine Stimme geben wollen und eben genau das sagen wollen. Ihr seid nicht alleine, wir hören euch, wir sehen euch und wir wissen, dass es schwer ist an vielen Stellen noch.
Elisa Lierhaus macht Mut. Ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, selbst wenn man versucht, Ally zu sein, diskriminiert man doch täglich, auch unbewusst, sehr, sehr häufig noch. Und das ist mit Sicherheit zumindest mal mein großes Takeaway aus dieser Podcast-Folge von Gesund in Sport Deutschland. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Elisa, danke.
Herzlichen Dank auch.
Und wünsche euch allen ganz, ganz viel Vielfalt bei euch im Sport und bleibt bitte gesund in Sport Deutschland. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.